Heute beginnt Staffel 2 von Strandkorbgedöns. Was das bedeutet und was euch erwartet, das hört ihr gleich.
Are you ready? Smoke the pot.
Will you sit down and relax and simply have a good time? Set aside your fear and your greed, and simply live the moment, and you'll see you're free.
Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Staffel 2, Episode 1. Heute ist Sonntag, der 4. September, es ist ungefähr mittags um 12 und es geht mit der neuen Staffel los. Ja, den Podcast Strandkorbgedöns gibt es jetzt seit ungefähr einem Jahr, noch nicht ganz einem Jahr. Und ich habe mich entschlossen, eine neue Staffel anzufangen. Was der Hintergrund ist, das erfahrt ihr jetzt. Ich habe einmal eine Folge gemacht über Tee. Also ich habe natürlich auch über Pfeifen erzählt, aber ich habe in dieser Folge auch etwas über Tee erzählt, eine Leidenschaft, die mich schon sehr lange begleitet, tatsächlich schon länger als das Pfeiferauchen. Und bei keiner Folge war die Resonanz so groß wie bei dieser. So viele Zuschriften, Kommentare, Fragen und Anmerkungen habe ich nur bei dieser einen Folge über Tee bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, den Podcast habe ich ja nicht umsonst nicht Pfeifengedöns oder Gespräche über die Pfeife oder irgendwas in der Richtung genannt, sondern Strandkorbgedöns, weil ich mir immer gedacht habe, alles, was irgendwie mit Entspannung, Genuss zu tun hat, könnte in diesem Podcast Platz finden. Und vielleicht gibt es irgendwann mal nicht mehr ganz so viel zu Pfeifen zu erzählen wie zum jetzigen Zeitpunkt, also nenne ich den mal so. Und dann bin ich offen für andere Dinge. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich bei Strandkorbgedöns aufhören will, über Pfeifen zu reden. Dafür mag ich das Pfeiferauchen viel zu gern. Dafür habe ich viel zu viel Mitteilungsbedürfnis und Austauschbedürfnis, also Bedürfnis zum Austausch, was Pfeiferauchen angeht. Aber Tee interessiert mich auch sehr und ich trinke sehr gerne Tee. Nicht immer gleichmäßig viel und regelmäßig. Also durchgehend trinke ich immer Kaffee, den trinke ich jeden Tag, komme was da wolle. Tee trinke ich nicht unbedingt jeden Tag und zu jeder Zeit gleich viel, aber ich trinke ihn sehr regelmäßig und ich war mal ein richtiger Tee-Nerd. Also ich kannte mich sehr, sehr, sehr gut aus mit den verschiedenen Anbauarten, mit den Aufbereitungsarten von Tee und mit allen möglichen Fragen, die mit Tee zu tun haben. Und deswegen habe ich gedacht, ab jetzt erzähle ich euch weiterhin im ersten Teil des Podcasts etwas über zum Beispiel einen neuen Tabak, den ich ausprobiert habe, oder einen neuen Gedanken zum Pfeiferauchen, zur Technik, zum Umgang damit, was auch immer mir einfällt. Aber mir ist auch aufgefallen, so langsam ist zu den Themen Technik des Pfeiferauchens und verschiedene Aspekte, die darin vorkommen, so ziemlich alles gesagt. Und ich will mich ja nicht die ganze Zeit wiederholen und irgendwelche Themen doppelt bringen oder mir irgendwas aus den Fingern saugen. Das finde ich immer schwierig. Also wenn ich erst überlegen muss, was ich euch erzählen will und mir dann irgendwas ausdenke, dann wird das nicht so richtig leidenschaftlich gut, sondern dann erzähle ich irgendwas, um etwas zu erzählen. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Ich will euch ja unterhalten. Ihr sollt ja ein bisschen mit meiner Begeisterung mitschwimmen können und ja, es gibt immer noch viel zu erzählen zu Pfeife, aber nicht mehr ganz so viel wie vor einem Jahr. Ja, deswegen habe ich gedacht, ich mache ab jetzt immer zwei Abschnitte sozusagen. Einmal den Pfeifenabschnitt und ab dann geht es um Tee und nur um Tee. Und vielleicht kommt hinten dran noch das ein oder andere Thema zum, ja, mit dem Überbegriff Genuss, was mich damit irgendwie beschäftigt, was damit irgendwie in Verbindung steht. Aber das soll die neue Struktur sein. Und Ich bin mal gespannt, ob euch das gefällt. Ich hatte mal vor Jahren tatsächlich eine Facebook-Seite zum Tee gemacht. Die hat eine sehr, sehr geringe Resonanz bekommen. Aber hey, Facebook-Seiten gibt es wie, ja, wie Sand am Meer. Ne? Also nicht nur zum Thema Tee, sondern zu allen möglichen Themen. Und dass das untergeht, war ja klar. Und so eine Facebook-Seite ist auch nicht so wahnsinnig einfach zu pflegen und das habe ich dann irgendwann wieder schleifen lassen. Ich will es jetzt auch gar nicht verlinken, ihr sollt euch diese Seite gar nicht angucken, die ist altbacken und lange her. Das ist nicht mehr das, was ich heutzutage mit Tee machen will. Ich will euch lieber was erzählen, denn ich kann besser erzählen als schreiben, so von meinem Gefühl her. Oder sagen wir zumindest so, es macht mir mehr Spaß zu erzählen, als irgendwas mit Bildern und Texten abzubilden. Ja, und deswegen fangen wir jetzt wie immer mit dem Pfeifenteil an. Da erzähle ich euch was über einen Tabak, den ich jetzt ausprobiert habe, der mir sehr gut gefallen hat, und über die Knick- und Falltechnik von Flakes und welche Vorteile und Nachteile das hat aus meiner Sicht. Das sind so Themen, die mir in letzter Zeit durch den Kopf gegangen sind. Also, fangen wir mal an mit dem Pfeifentabak. Es geht mal wieder um einen Tabak von Pfeifenhuber. Den habe ich probiert, weil ein guter Freund mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass dieser Tabak probierenswert ist. Und zwar ist das der Virginia Flake von Pfeifenhuber. Und der hat mich wirklich überrascht. Das ist ein ganz besonderer, ganz besonders leckerer, reiner Virginia Flake. Als ich ihn zum ersten Mal ausprobiert habe, habe ich wirklich gedacht, okay, da ist Burley mit drin. Das ist ein Burley-Virginia-Mix. Ich habe sogar angenommen, da ist mehr Burley als Virginia drin. Vom Geschmack her durchaus vergleichbar mit dem Burley Flake von McBaren Doppel-H, sage ich mal. Also HH Burley Flake von McBaren. Und ich dachte, okay, das ist ein sehr leckerer Flake mit viel Burley und ein bisschen Virginia. Und dann war ich tatsächlich überrascht, denn in diesem Flake ist kein Burley vorhanden. Der besteht wirklich nur aus verschiedenen Virginias. Er schmeckt aber wirklich ganz anders. Er schmeckt sehr ausgewogen, sehr erdig, tief, schwer, körperreich, intensiv, vollmundig. Ja, viele Virginia Flakes, die ich kenne, sind doch ein Stück, ich will jetzt nicht abwertend reden, aber so ein Stück weit oberflächlicher, einseitiger, heuiger, grasiger, weniger körperreich, weniger satt im Geschmack. Aber der Virginia Flake von Pfeifenhuber ist schon was ganz Besonderes, ganz besonders lecker und ein wunderbarer All-Day-Tabak. Also ein Tabak, von dem ich mir gut vorstellen könnte, ihn wochenlang täglich zu rauchen. Überhaupt kein Problem. Und das Besondere ist eben diese Erdigkeit, diese Präsenz, diese geschmackliche Präsenz, die so das ganze Aromenspektrum bedient, was man in einem guten, naturnahen, Latakia-freien Tabak erreichen kann. Und als ich diesen Tabak ausprobiert habe, habe ich ihn auf mehrere Weisen ausprobiert, nämlich einmal mit der Knick- und Falltechnik und einmal ohne. Am Geschmack ändert das nichts, also einmal zerbröselt. Am Geschmack ändert das nichts, aber deswegen bin ich auch auf das Thema zur heutigen Folge gekommen, welche Vorteile und Nachteile bringt es aus meiner Sicht, Flake entweder zu zerreiben und dann zu rauchen, zerreiben, zu trocknen und dann zu rauchen oder eben als Knick- und Falt-Flake in der Pfeife zu rauchen. Aber da komme ich ja gleich zu. Jetzt geht es erstmal um den Tabak. Und ich habe mir überlegt, an welches Essen mich dieser Tabak erinnert. Und dann dachte ich sofort, es muss irgendwas Haselnussiges sein. Ja, es erinnert mich einfach an das Aroma von Haselnüssen, wobei ich nicht sagen würde, dass der Tabak wirklich nussig schmeckt. Das wird ja oft so Burley-Mischungen nachgesagt, dass die nussig schmecken, aber wirklich der Geschmack von Nuss taucht er bei mir eigentlich nicht auf. Trotzdem ist diese Assoziation gut nachvollziehbar aus meiner Sicht, weil es diese Würzigkeit ohne aufdringlich zu sein hat, wenn man Burley raucht. Und er ist ja kein Burley. Es ist nach wie vor schwer zu glauben, aber er schmeckt wirklich nach Burley. Und dieses Haselnussige habe ich mir gedacht, wenn man jetzt einfach nur sagt Haselnüsse, dann Haselnüsse sind nicht so besonders attraktiv. Also ich esse schon ganz gern mal auch einfach rohe Haselnüsse so zwischendurch, aber das ist jetzt nichts, was man jeden Tag essen könnte. Ne? Das ist ein bisschen puristisch, ein bisschen schwer nahbar, will ich mal sagen. Und deswegen habe ich mir gedacht, gebrannte Haselnüsse sind das Richtige. Das soll aber jetzt nicht die Assoziation wecken, dass der Tabak süß ist, weil gebrannte Haselnüsse sind ja mit Zucker zubereitet. Und der Virginia Flake vom Pfeifenhuber ist sicherlich nicht süß. Er ist alles andere als süß. Er ist, ne, habe ich ja schon gesagt, erdig und würzig eher. Aber gebrannte Haselnüsse, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gegessen habt, die haben einfach so einen Effekt, dass man davon immer noch mal mehr will. Also man nimmt so ein, zwei und kriegt dann richtig Lust, die ganze Tüte aufzuessen. Und es wäre überhaupt kein Problem, so gebrannte Haselnüsse jeden Tag zu essen. Deswegen habe ich einfach gesagt, gebrannte Haselnüsse. Nicht, weil sie süß sind, sondern weil sie einfach, ja, attraktiver sind als rohe Haselnüsse oder gesalzene Haselnüsse. Ja, dies finde ich, das passt nicht so ganz. Und Haselnüsse ist immer, passt besser sowas Zuckriges, Süßes dazu. Und einfach, weil gebrannte Haselnüsse auch so eine schöne Komposition sind, sowas, was man so gerne isst und was so die Sucht nach mehr erzeugt. Deswegen habe ich die jetzt als Beispiel dafür genommen. Denn der Virginia Flake von Pfeifenhuber ist wirklich ein Tabak, von dem man ich nicht genug kriegen kann. Ja, wo ich schon mich auf die nächste Pfeife freue, während der erste perfekte Smoke zu Ende geht. Und deswegen gebrannte Haselnüsse. Also, er ist auch nicht besonders teuer. Ne? Dieser Tabak ist relativ preiswert. Also, wer den noch nicht kennt, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, den zu probieren. Ich will ihn nochmal vergleichen mit einem Tabak, den ich jetzt in letzter Zeit auch wieder mehr geraucht habe, dem Red Virginia von Robert McConnell. Der Red Virginia ist erstens mal vom Nikotingehalt stärker als der Virginia Flake von Pfeifenhuber. Der ist so medium bis schon stark, kann man sagen, der Red Virginia. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal ein bisschen was anderes gesagt, aber ich muss das mal ein bisschen rauf korrigieren, weil ich habe den jetzt schon doch noch mal öfter geraucht und merke, dass der Red Virginia schon ordentlich Nikotin auch hat. Und der Virginia Flake vom Pfeifenhuber hat weniger Nikotin. Ich würde ihn trotzdem noch so als mild bis medium bezeichnen. Ja? Also erstmal ist der Red Virginia stärker und zweitens ein bisschen harscher, ein bisschen schärfer, ein bisschen weniger rund, mit mehr Spitzen drin. Der Virginia Flake vom Pfeifenhuber ist sehr ausgewogen und sehr unaufdringlich und unkompliziert. Der Red Virginia von Robert McConnell hat ein bisschen mehr Spitzen im Vergleich und ist ein bisschen schärfer, wobei scharf kein Wort ist, was ich in Verbindung mit einem Virginia benutzen würde. Ja. Aber so zum Vergleich, diese beiden Tabak sind, es sind übrigens beides Blends, beides Virginia-Tabake, die ich jedem, der Virginia mag, empfehlen würde, mal auszuprobieren. Weil sie so ein bisschen herausstechen aus den ganzen Virginia Flakes und Virginia Mischungen, die es so gibt. Sie sind beide nicht so mild und heuig und grasig, wie die meisten reinen Virginias sind. Aber mein Favorit ist der Pfeifenhuber Virginia Flake. Der schmeckt mir persönlich besser als der Red Virginia von Robert McConnell. Aber beide sind gut. Beide sind sehr, sehr gute Virginia-Tabake. So, das war es jetzt auch, genug erzählt zu diesem Tabak. Das ist erschöpfend, würde ich sagen. Habe ich schon hier und da ein bisschen wiederholt, deswegen lasse ich es jetzt mal dabei. Ich würde gerne auf das Thema eingehen, wie ist es nun, wie raucht man Flakes richtig? Ja, das ist ja immer so die Frage, gibt es da ein richtig oder ein falsch? Bin ich schon mal der Meinung, gibt es nicht. Denn Tabak ist zum Rauchen da und wie man ihn nun dazu kriegt, gleichmäßig und angenehm abzubrennen und den optimalen Geschmack zu liefern, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich finde, es gibt viele Vorteile davon, einen Flake aufzurubbeln und zu rauchen. Der erste Vorteil vom Aufrubbeln ist, dass man den Tabak besser trocknen kann. Wenn man den Tabak jetzt knickt und faltet, muss der eine gewisse Feuchtigkeit haben, damit man das überhaupt hinbekommt. Wenn die Flakescheibe sehr getrocknet ist, dann bricht der einfach, wenn man ihn knickt. Und dann geht das letztlich gar nicht, in dieser Art und Weise ihn zu rauchen. Wenn man ihn vorher aufrubbelt und trocknet, kann man ihn sehr trocken werden lassen und damit aus meiner Sicht ziemlich optimal konditionieren. Das ist der Vorteil von Aufrubbeln. Und ein anderer Vorteil ist, es ist einfacher, ihn gleichmäßig ohne Nachzünden durchbrennen zu lassen, wenn er aufgerubbelt ist. Wenn man den Flake knickt und faltet, also ich mache das immer so, ich knicke ihn einmal längs, einmal quer und verdrehe ihn dann so ein bisschen oder knutschel ihn einfach so ein bisschen zwischen den Fingern, dass der so ein bisschen aufgelockert wird und stell dann dieses Paket in die Brennkammer rein, drückt es noch ein bisschen an und das war es eigentlich. Wenn ihr das mal probiert, werdet ihr sehen, es ist nicht ganz so einfach, einen so zubereiteten Tabak in der Brennkammer wirklich dazu zu bringen, gleichmäßig abzubrennen und vor allem auf der gesamten Querschnittsfläche des Tabaks, der Brennkammer, gleichmäßig zum Glühen zu bringen. Also seid bitte nicht schüchtern dabei, immer mal wieder nachzuzünden. Denn sonst entsteht der Effekt, den mir schon viele Leute gesagt haben und den ich auch aus eigener Erfahrung kenne, dass der Tabak in der Mitte runterbrennt und am Rand stehen bleibt. Und dann hat man am Ende so die Brennkammer ausgekleidet mit so einer Wand an Tabak, die gar nicht abgebrannt ist. Dann muss man so ein bisschen mit dem Kratzer das zusammenkratzen, kann das neu anzünden. Das geht alles, es ist trotzdem Tabak, der abbrennt und es schmeckt trotzdem gut, aber es ist nicht so befriedigend. Es ist irgendwie, ja, man hat das Gefühl, man hat irgendwie was falsch gemacht. Also es hat nicht richtig geklappt, hat nicht richtig gebrannt. Deswegen ruhig öfter beim Rauchen immer mal nachzünden und darauf achten, dass wirklich die gesamte Fläche der Brennkammer glüht. Ja? Und dann kann man wunderbar den Flake geknickt und gefaltet rauchen. Er ist dann ein bisschen feuchter natürlich, als wenn er getrocknet ist. Ja? Und damit kann es auch mal eher sein, dass es ein bisschen blubbert oder dass der Filter sehr feucht wird, aber das ist alles noch im Rahmen. Und ein weiterer Nachteil von der Knick- und Faltmethode ist auch, dass man mit einer Flakescheibe fast nie genau das Volumen der Brennkammer trifft. Zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Flakescheibe von Samuel Gavith nimmt, der ist ziemlich dick geschnitten, das sind ziemlich große Scheiben. Es ist fast nie möglich, den in eine Brennkammer reinzubekommen, wenn man so Pfeifen mit mittlerem Füllvolumen wie ich bevorzugt. Ja, dann muss man schon entweder ein größeres Füllvolumen nehmen oder ja, einen Teil abknipsen, abreißen oder irgendwie anders verwerten. Es ist also eher zu viel an Tabak für die Brennkammer. Wenn man jetzt so eine, jetzt nehme ich mal als Beispiel McBaren HH Latakia. Ja? Kleine Scheiben und relativ schmale Scheiben. Da ist eine Scheibe zu wenig für eine Brennkammer, auch für ein mittleres Füllvolumen. Was macht man dann? Zwei sind eher zu viel. Also muss man entweder die zweite Scheibe zur Hälfte abtrennen, ja, wenn man in Knick- und Faltmethode rauchen will, oder man zerreibt dann die zweite Scheibe, nimmt eine Hälfte, um das, was nicht in der Brennkammer ausgefüllt ist, auszufüllen und lässt das Zerriebene von der zweiten Hälfte übrig für die nächste Pfeife. Dann hat man so eine Mischtechnik. Das machen auch viele, dass sie sagen, ich knicke und falte eine Scheibe und fülle den Rest mit zerriebenem Flake auf. Geht ja auch wunderbar. Ja, kann man machen. Hat auch Vorteile, weil das Zerriebene einfacher gleichmäßig zum Brennen zu kriegen ist, je nachdem. Und dann kann man diese Schicht oben drüber zum Glühen bringen und dann setzt sich dieser gleichmäßige Glühteppich sozusagen auch in dem Teil, der dann geknickt und gefaltet ist, gleichmäßig nach unten fort. Also die Portionierung ist auch ein bisschen schwierig. Außerdem muss man darauf achten, wenn man knickt und faltet, den Tabak so in die Brennkammer zu bekommen, dass ein bisschen Luft ist noch. Also weil der ja komprimiert an vielen Stellen ist und beim Glühen nochmal aufgeht, sich so aufbäumt und auch zur Seite hin aufbäumt. Das heißt, man sollte die Brennkammer nicht bis zum Anschlag ausfüllen mit dem geknickt und gefalteten Tabak, sondern so ein bisschen Luft nach allen Seiten lassen. Und der Vorteil aber, jetzt kommen wir mal zu, ich habe jetzt ganz viel über die Nachteile von Knick- und Falttechnik geredet und über die Vorteile vom Zerreiben, aber es gibt auch Vorteile von der Knick- und Faltmethode. Erstens mal ist es einfach cool. Es macht einfach Spaß. Ja, es hat was Befriedigendes, den so in so ein Päckchen zu schnüren und einfach reinzutun in die Pfeife und fertig. Ja, also alles fertig gestopft. Man ist eigentlich mit einem Mal Knicken und Falten soweit fertig. Gut, man muss noch ein bisschen andrücken, weil es meistens ein bisschen zu lang ist, dieses Paket. Ja, aber es macht einfach Spaß und es gibt einem so das Gefühl, den Flake in seiner Zubereitungsart auch gewürdigt zu haben. Also diese besondere Form der Aufbereitung von Tabak auch geschätzt und ausgenutzt zu haben. Ja? Das andere ist auch, dass der Tabak, wenn er als Knick- und Falttechnik in die Brennkammer kommt, ein bisschen langsamer abbrennt und damit kühler brennt. Und man mehr von der Füllung hat über die Zeit gesehen. Ja? Dieses langsamere und kühle Brennen kommt allerdings auch ein bisschen davon oder kann davon kommen, dass man eben nicht die ganze Fläche völlig angezündet hat, sondern nur so einzelne Streifen runterbrennt. Das meine ich nicht. Also da muss man schon immer mal nachzünden. Aber selbst wenn man die gesamte Fläche zum Glühen bringt, brennt er irgendwie kühler und gleichmäßiger. Und das kann sich positiv auf den Geschmack auswirken. Ich hatte schon oft das Gefühl, wenn ich einen Flake-Tabak geknickt und gefaltet habe, dass der Geschmack nochmal ein bisschen runder, ausgewogener und voller ist. Ja, also es hat auch viele Vorteile. Und wie immer würde ich keine von beiden Methoden verdammen und sagen, so mache ich das nie, sondern ich mache es einfach so, wie ich Lust habe. Meistens, wenn ich einen Flake-Tabak habe, rauche ich den mal geknickt und gefaltet und mal aufgerubbelt, weil es mir einfach nochmal verschiedene Facetten des Genusses von diesem speziellen Tabak ermöglicht. Und ihr könnt ja mal schauen, wie es für euch macht. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht, ob ihr hauptsächlich knickt und faltet. Ja, es gibt auch viele YouTuber, die sagen, dass das die einzig richtige und wahre Art ist, Flake zu rauchen. Und es gibt andere, die sagen, dass es Unsinn ist. Also zum Beispiel habe ich mal ein Video gesehen von jemand, der sagt, das ist totaler Schwachsinn und also richtig drauf geschimpft, dass man doch solche Eskapaden mit Tabak nicht machen sollte, weil es ja zum Beispiel auch den Ready-Rubbed Flake gibt. Und Ready-Rubbed impliziert ja, dass ein Flake gerubbed gehört. Ja? Also, dass er fertig zum Rauchen ist, wenn er zerrieben ist und vorher eben nicht. Deswegen Ready-Rubbed. Finde ich eigentlich eine interessante Herangehensweise und einen interessanten Gedanken, tatsächlich zu sagen, ja, wenn der noch nicht ready rubbed ist, muss ich ihn erst ready rubben, damit er dann wirklich rauchbar ist. Aber kann man so und so sehen. Ich finde, beides hat seine Vorzüge und wie immer finde ich, dass man die volle Vielfalt des Pfeifenrauchens nutzen sollte. Und ich persönlich halte mir einfach diese Möglichkeit offen, das mal so und mal so zu machen, je nach Lust und Laune und je nachdem, welcher Tabak vielleicht auch, ne? Also zum Beispiel ein Samuel Gavith Tabak werde ich fast nie oder habe ich einmal versucht, ist furchtbar in die Hose gegangen, knicken und falten. Ja, also das werde ich nie tun. Aber zum Beispiel der McBaron, haha, der eignet sich sehr gut zum Knicken und Falten. Ja, die sind alle ganz gleichmäßig geschnitten, diese Scheiben. Und das ist auch reproduzierbar. Da kann man sagen, eine Scheibe passt in diese spezielle Pfeife genau rein. Also das macht bei dem Tabak schon sehr viel Spaß. Auch bei denen von Pfeifenhuber und eben auch bei dem Virginia Flake von Pfeifenhuber hat mir das sehr viel Spaß gemacht, den auch mal so geknickt und gefaltet zu rauchen. Ja, schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, wie ihr das macht. Und dann wollte ich vielleicht abschließend noch was dazu sagen, was ich im Moment alles so rauche. Das erzähle ich ja immer mal zwischendurch. Und da war es jetzt tatsächlich so, dass ich mich darauf eingeschossen habe, immer einen Tag Aromat und einen Tag naturnah. damit ich einfach mit meinen Aromaten mal hinterherkomme. Und da ich ja jetzt diesen 2021 Jahrestabak von W.O. Larsen habe, fällt mir das auch gerade überhaupt nicht schwer, jeden zweiten Tag Aromaten zu rauchen, weil dieser Aromat eben was ganz Besonderes ist aus meiner Sicht und für mein Verständnis. Also der ist wirklich richtig gut genießbar und es macht richtig Spaß, den ganzen Tag zu rauchen. Ich bin wirklich nach wie vor sehr überrascht, dass es so einen leckeren Aromaten überhaupt geben kann. Und deswegen habe ich immer abwechselnd W.O. Larsen 2021 und einen naturnahen Tabak geraucht. Und als ich den St. James Flake von Samuel Gavith leer hatte, das hat nicht ganz so lange gedauert, der war jetzt nicht schlecht, ne? War nur mit diesem Cube Cut habe ich es ein bisschen verdorben, also das hat es nicht unbedingt besser gemacht. Es ist übrigens auch noch eine Möglichkeit, Flake-Tabak zu rauchen, ja, einen Cube Cut draus zu machen. Ist genauso möglich. Das hat auch viele Vorteile, aber bei Samuel Gavith hat es auch viele Nachteile, weil die kleinen Stücke nicht so klein sind und wenn sie getrocknet sind, einfach steinhart werden und sich schlecht anzünden lassen und feucht lassen sich aber auch schlecht anzünden. Also bei Samuel Gavith ist meine beste Erfahrung aufrubbeln, eine Stunde trocknen lassen und dann in die Pfeife. Ist für mein Verständnis am einfachsten handelbar. So. Aber ich komme zurück zu dem Thema, was ich geraucht habe. Eben danach, nachdem dieser Tabak alle war, habe ich mich dann nochmal dem Red Virginia von Robert McConnell gewidmet und es hat mir durchaus Spaß gemacht, den Tag über zu rauchen. Also er hat mir auch sehr gut gefallen. Nicht so gut wie der, habe ich ja schon gesagt, wie der Pfeifen Huber Virginia Flake, aber auch sehr, sehr gut. Und ich habe ihn immer noch nicht alle. Und dann habe ich noch einen Tabak aufgemacht, den ich schon längere Zeit im Regal liegen habe, den Abu Riha von Tabak Trend. Und das ist halt auch wieder eine Latakia-haltige, naturnahe Mischung. Und da der in den Pouch kommt, ist der schon relativ trocken, weil ich glaube, der Pouch hat auch im Laden schon länger gelegen, hat bei mir noch ein paar Monate gelegen, also der ist schon gut ausgetrocknet, direkt rauchfertig aus dem Pouch. Der ist auch sehr lecker. Jetzt überlege ich gerade, wie ich das mache, weil ich habe in letzter Zeit wirklich wenig Latakia geraucht und es fehlt mir so ein bisschen, ob ich einen dritten Tag einbaue, an dem ich dann naturnah mit Latakia rauche. Wahrscheinlich werde ich so machen, dass ich immer so einen Tag Aromat, einen Tag naturnah ohne Latakia, einen Tag naturnah mit Latakia. Diese Herangehensweise, den ganzen Tag immer denselben Tabak zu rauchen, hat mir sehr gut gefallen jetzt mit der Zeit, wo ich das mache, weil man tiefer in einen Tabak eintaucht. Also man hat nicht diesen ständigen Wechsel, sondern man lässt sich ein bisschen intensiver auf das Aroma und den Geschmack und die Eigenschaften eines bestimmten Tabaks ein und lernt ihn dadurch noch ein bisschen besser kennen. Ja, also das sind so die drei Tabake, die ich im Moment rauche. Abu Riha von Tabak Trend, dann Red Virginia von Robert McConnell und W.O. Larsen 2021. Das wird auch jetzt erstmal so bleiben. Beim nächsten Mal werde ich euch noch was erzählen zu einem Tabak, den ich einmalig probiert habe, aber ihn so schlecht fand, dass ich ihn kein zweites Mal rauchen will. Ich erzähle euch beim nächsten Mal, um welchen Tabak es da geht. Ihr könnt ja mal raten, was es vielleicht sein könnte. Es ist ein Tabak, der ein bisschen auch einen zweifelhaften Ruf hat. So viel schon mal vorab. Ja, das war's auch für heute zum Pfeifenteil des Podcasts. Und jetzt gleich geht es weiter mit Tee und ich freue mich sehr darauf. So, lehnt euch zurück, macht's euch bequem, das mache ich gerade auch. Holt euch einen schönen Tee oder einen Kaffee, denn es wird ein bisschen länger dauern. Ich werde ein bisschen was über Tee erzählen und ich habe mich schon die ganze Zeit drauf gefreut, seit einer Woche. Ja, also mein ursprüngliches Vorhaben, diese Woche vielleicht mal auszusetzen oder keine Folge zu machen, das ist jetzt nicht mehr präsent, das Thema. Jetzt habe ich Lust, viele Folgen zu machen und ganz viel über Tee zu erzählen. Also, ich habe mich nochmal gefragt, warum war die Resonanz nach dieser einen Folge, wo ich als Genussthema Tee hatte, so groß? Und habe mich darüber auch mit einem Freund unterhalten. Hallo Mike. Und wir haben so gedacht, naja, Tee trinken und Pfeife rauchen, da gibt es viele Parallelen. Von beidem gibt es eine große Vielfalt an Geschmacksrichtungen zu entdecken und in beides kann man sich so richtig reinnörden. Also in beides kann man so richtig eintauchen, in beide Thematiken. Das ist auch Thematik, ja. Lassen wir das. Kann man sehr gut eintauchen und kann sich sehr, sehr intensiv und sehr umfangreich damit beschäftigen Und es hat halt beides was mit bewusstem Genuss zu tun. Bei beidem nimmt man sich Zeit, um sich eine gute Zeit zu machen, ja, und einfach entspannt was zu genießen. Und ich würde euch heute gerne erst nochmal einen Überblick geben über diese verschiedenen Teesorten, die es alle gibt. Ja, also erstmal die Aufbereitungsarten und einen Tee tatsächlich auch vorstellen, mit euch besprechen. Jetzt ist es aber so, wenn ich mit euch einen Tee bespreche, dann kann es sein, dass ich tatsächlich sage, dass der Tee Noten von zum Beispiel Stachelbeere oder Erdbeere oder Nuss oder Holz hat. Ja, das liegt daran, warum mache ich das da anders? Das liegt daran, dass bei Pfeifentabak solche Beschreibungen wie nussig oder, was könnte man noch sagen, süß, finde ich immer noch nicht wirklich zutreffend sind, weil der Geschmack eben von Rauch nicht, aus meiner Sicht immer noch, nicht wirklich süß sein kann. Auch wenn es aromatisierter Tabak ist, also süß, ja, im weitesten Sinne, aber es ist ja nicht so, dass man jetzt wirklich einen süßen Geschmack auf der Zunge hat. Geht mir zumindest so. Ich habe auch Zuschriften bekommen von Leuten, die sagen, ich schmecke bei bestimmten Tabaken tatsächlich eine Süße auf der Zunge. Mir ist es noch nie passiert. Also richtig süß finde ich Tabak normalerweise nicht, sondern vom Charakter her süß, vom Charakter her leicht, vom Charakter her nussig, aber es schmeckt nicht wirklich nach Nuss. Ja? Oder was auch immer man sagen kann, brotig wird ja auch oft gesagt, also das trifft noch am ehesten zu, dass Tabak vielleicht so ein bisschen Aroma von Brot hat, von frischem Brot, aber dann gibt es ja auch Leute, die sagen, das schmeckt schokoladig oder ja, nach Apfel oder nach irgendeiner Frucht, und das ist doch bei Tabak immer ein bisschen weit hergeholt aus meiner Sicht. Also ich will jetzt andere nicht abwerten und sagen, wenn die das so charakterisieren, ist das falsch, aber ich persönlich habe den Zugang dazu nicht, auf diese Art und Weise. Aber bei Tee ist es wirklich so. Tee schmeckt wirklich zum Teil süß. Ja, der schmeckt zum Teil nach bestimmten Früchten. Der schmeckt halt im Mund wirklich danach. Deswegen kann es sein, dass ich einen Tabak auch mal auf... Tabak, ja, schöner Versprecher. Dass ich einen Tee auch mal auf diese Art und Weise charakterisiere. Aber erstmal zum Überblick der verschiedenen Teesorten. Also, es ist so, dass ich mit euch nur Tee bespreche. Also ein Aufgussgetränk, das aus der Teepflanze hergestellt wird. Aus meiner Sicht sind Sachen wie Pfefferminz- oder Kamillenaufgüsse vom Sprachgebrauch her auch Tee, aber das ist nicht die Art von Tee, über die ich mit euch sprechen will. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, dass man nicht auch einen guten Pfefferminzaufguss oder einen guten Fenchelaufguss genießen kann. Das mag schon alles sein, aber ich rede halt über Tee, also über die Teepflanze. Und ich finde es erstaunlich, wie man aus einer Pflanze so viele verschiedene Geschmacksnuancen und Varianten herausholen kann, obwohl es immer dieselbe Pflanze ist, ja? Aber dadurch, dass sie fermentiert ist oder einfach nur schnell getrocknet, kommen ganz verschiedene Produkte raus, die vom Geschmack her wirklich sich massiv unterscheiden. Ja? Das ist beim Tabak ja auch so. Ja, letztlich ist ja Latakia, Orient, Virginia, Burley, Kentucky, das ist immer die Tabakpflanze. Ja? Nur in verschiedenen Regionen angebaut und auf verschiedene Art und Weise zubereitet. Ja? Latakia wird ja geräuchert, es sind letztlich Orient-Tabake, die geräuchert werden, und das schmeckt ganz anders als Virginia oder Burley. Das ist aber auch letztlich alles nur Tabak, ja, also immer dieselbe Pflanze. Und das ist beim Tee auch so. Und ich fange mal mit den asiatischen Tees an, weil das aus meiner Erfahrung und für meinen Geschmack die besten sind. Und gehen wir mal ins Land Japan. In Japan wird vor allem grüner Tee getrunken. Und grün heißt der Tee, weil er wirklich grün ist. Also der Tee ist sowohl im Aufguss in der Tasse, wenn er aus Japan kommt, oft richtig grün. Und wenn man den Tee trocken anschaut, ist er auch grün, weil er halt noch viel Chlorophyll enthält, nicht fermentiert ist. In Japan wird grüner Tee so zubereitet, dass der erstmal gedämpft wird, damit er eben nicht oxidiert, damit er nicht fermentiert. und wird dann sehr schnell getrocknet. Das heißt, die Flüssigkeit wird den Teeblättern entzogen, aber der Tee bleibt möglichst nah an dem, was er am Strauch war. Wirklich grüner, saftiger Tee. Und die Japaner haben im Wesentlichen so fünf kann man sagen, wenn man den Matcha dazu zählt, aber so vier Zubereitungs- und Aufzuchtsarten von Tees. Und das ist einmal der Sencha. Und Sencha ist der Tee, der aus den ersten vier Ernten des Jahres gewonnen wird. Die ersten vier Ernten des Jahres. Ich glaube, Tee wird, wenn ich richtig informiert bin, fünfmal im Jahr geerntet. Einmal im Herbst, ne? Später so im Oktober. Und die anderen vier Male davor im Jahr. Und es fängt so im März, April an mit den ersten Ernten. Und der Sencha ist eben grüner Tee, also gedämpft und getrockneter Tee aus den ersten vier Ernten des Jahres. Und dann gibt es noch den Bancha. Und der Bancha ist letztlich auf die gleiche Art und Weise zubereitet wie der Sencha-Tee. Ja, gedämpft und getrocknet, aber eben aus der letzten Ernte des Jahres. Und dadurch auch von der Qualität her etwas niedriger und billiger, ja. Bancha ist so der Alltagstee in Japan, den man jeden Tag trinkt, weil er einfach kostengünstig und billig ist auch. Aber im Prinzip ist Sencha und Bancha das Gleiche. Ja, das Sencha hat nur eine höhere Qualität und eine intensivere Aromenvielfalt. Und dann gibt es den Kapusecha. Kapusecha ist Tabak, der im Halbschatten aufgewachsen ist und dadurch etwas mehr Chlorophyll enthält und noch grüner ist. Und dann gibt es einen Tabak, der einen Tee, der wirklich sehr grün gezogen wird, also im Schatten aufwächst, das ist der Gyokuro. Gyokuro ist auch teurer als Sencha. Der wird unter so Strohmatten oder unter Plastikplanen, unter schwarzen Plastikplanen gezogen, sodass die Pflanze mehr Chlorophyll entwickelt und grüner wird. Und dadurch vom Aroma auch nochmal ein bisschen vegetabiler, grüner, mehr nach Brokkoli, nach frischem Gras schmeckend. Teurer, muss mit lauwarmem Wasser eher als mit heißem Wasser aufgegossen werden, sonst wird er sehr bitter. Und das sind so die vier Richtungen von Grüntee in Japan. Und es gibt noch den Shincha. Und Shincha ist die erste Ernte des Jahres, also die höchste Qualitätsstufe eines Sencha. Shincha ist besonders frisch, besonders spritzig und ja, rund, fast schon ein bisschen fruchtig, aber vor allem, ich finde immer, wenn man so japanischen Grüntee trinkt, das erinnert immer so ein bisschen an Brokkoli. Also wenn man den Geschmack von Brokkoli und grünem Blattgemüse mag, dann mag man wahrscheinlich auch Sencha, Shincha, Gyokuro, ja, das ist sehr gut vergleichbar. Und japanischer Grüntee ist auch, wenn man ihn aufgießt, immer so ein bisschen wolkig, wenn man ihn jetzt nicht gerade mit einem Papierfilter gefiltert hat, dann ist der so ein bisschen wolkig und von der Textur her so ein bisschen sämiger, dickflüssiger. Also dickflüssig ist ein großes Wort, also ist nicht wirklich dickflüssig, nicht sirupartig oder so, aber schon so ein bisschen körperreicher, voller. Und dann gibt es eben noch als letzte Spielart der japanischen Teezubereitung den Matcha. Matcha kennt ja mittlerweile so ziemlich jeder, das ist ja sehr hip geworden. Matcha Latte kann man in jedem Kaffee bestellen. Matcha ist in Schokolade, Matcha ist in Kuchen, es gibt Matcha Kuchen, es gibt Matcha Schokolade, es gibt Matcha Süßigkeiten, Matcha Bonbons, alles Mögliche. Und Matcha ist letztlich getrockneter, chlorophyllreicher Tee, der nochmal ganz fein zermahlen ist und den man im Gegensatz zu Tee als Aufgussgetränk nicht nur aufgießt, sondern wo man den Tee direkt mittrinkt. Dadurch ist Matcha auch besonders gesund und gesundheitsfördernd, weil Matcha sehr viele sehr gesundheitsförderliche Stoffe enthält, jede Menge Antioxidantien, jede Menge Vitamine und auch ein ja, so eine Art Radikalfänger, der eben im Matcha besonders vorhanden ist. Also Matcha zu trinken ist auf jeden Fall eine gute Idee, aber beim Matcha muss man sehr auf die Qualität achten. Wenn ihr einen billigen Matcha kauft, trinkt ihr den genau einmal und dann wollt ihr nie wieder was von Matcha wissen. Denn wenn Matcha eine schlechte Qualität hat, dann ist der vor allem eins bitter. Und zwar so bitter, dass man Ekel entwickelt. Also ich entwickle bei billigem Matcha einen regelrechten Ekel. Und wenn man jetzt einen Matcha von einer hohen Qualität hat, dann ist der ganz, ganz aromatisch und ganz intensiv und süß, wirklich süß im Mund. Ja, ohne dass man Zucker dran gemacht hat. Wirklich richtig schön süß und ach, einfach wunderbar die Nase und den Mundraum ausfüllend mit diesem saftigen, reinen Teearoma. Ja? Also das sind so die Spielarten von Matcha, von grünem Tee aus Japan. Da gibt es noch andere, aber das sind so die wichtigsten. Wenn man jetzt grünen Tee aus China nimmt, dann ist der oft etwas holziger im Aroma und auch in der Tasse im Aufguss nicht ganz so grün, sondern eher so in Richtung Gelb. Also typische Vertreter von japanischem, chinesischem Grüntee sind eben Longcheng, davon habe ich auch schon mal in dieser einen Folge erzählt, der Drachenbrunnentee, wo die einzelnen Blätter so platt gedrückt und gepresst und getrocknet sind. Oder eben der Maofeng ist auch ein typischer Vertreter des chinesischen Grüntees. Chinesischer Grüntee hat seinen eigenen Reiz. Der ist überhaupt nicht wie Brokkoli, sondern eher so, ja, es erinnert so an Zedern, Sandelholz, so diese Aromen, moosig vielleicht ein bisschen, aber so ein bisschen herber einfach. Herber und, ja, vielleicht sogar ein bisschen facettenreicher. Also unter den chinesischen Grüntees gibt es zwischen den einzelnen Zubereitungsarten etwas größere Unterschiede als jetzt zwischen Sencha und Gyokuro zum Beispiel. Chinesischer Grüntee, sehr, sehr lecker, aber ein bisschen anders. Und vielleicht so einen ganz kleinen Tick Richtung fermentierte Tees, obwohl er überhaupt nicht fermentiert schmeckt. Ihr müsst ihn ausprobieren, damit ihr versteht, was ich meine. Er ist einfach, ich würde sagen, auf den Punkt gebracht, etwas holziger. Ja, so wie frisches Holz riecht, wenn man es sägt oder bricht. Und dann gibt es eben die Oolong-Tees. Und Oolong ist erstmal ein ganz großer Überbegriff. Denn es gibt für mich, für meinen Hausgebrauch, im Wesentlichen zwei Spielarten von Oolong. Und das eine ist der Tiguanyin-Oolong. Tiguanyin erkennt man daran, das sind so kleine Kügelchen. Nicht zu verwechseln mit Gunpowder-Tee. Gunpowder hat eine eher niedrige Qualitätsstufe und schmeckt immer so ein bisschen fischig, finde ich. Also überhaupt nicht angenehm, ja, überhaupt nicht lecker. Trotzdem ist der Oolong-Tee eher Richtung Grüntee unterwegs als Richtung fermentierte Tees. Und also zumindest der Tiguanyin-Oolong, ja. Und er ist vor allem sehr mild und vom Koffeingehalt auch etwas milder als jetzt Grüntees oder fermentierte Tees, weil man für Oolong-Tees nicht die Blätter von der Spitze nimmt. Normalerweise sagt man Bud and two leaves, also die Spitze des Tees und noch zwei Blätter. Oolong sind Blätter von etwas weiter unten am Strauch. Und ich habe seit Jahren nach einem Wort gesucht, was den Charakter von einem Tiguanyin-Oolong gut beschreiben kann. Es ist aber nicht möglich. Man muss ihn ausprobieren, um dieses besondere Geschmackserlebnis kennenzulernen und schätzen zu wissen. Und Tiguanyin gibt es wiederum viele verschiedene Arten davon. Ja? Also mehr oder weniger fermentiert zum Beispiel. Es gibt auch so unfermentierte Tiguanyin-Oolongs. Ja. Ansonsten gibt es noch den gerösteten Oolong, also den über Steinen gerösteten Oolong, und da fällt eben zum Beispiel der Milanxiang Danzong drunter, von dem ich ja schon mal erzählt habe, dieser nach Pfirsich und Mango schmeckende Tee, der überhaupt nicht aromatisiert ist, wo man aber denkt, der ist aromatisiert. Und dieser zum Beispiel, also diese Danzongs, ja, da gibt es noch andere Danzongs, sind schwärzer, sowohl im Aufguss als auch im Blatt selbst. Das Blatt ist sehr dunkel und eher länglich gerollt. Ja, es gibt auch diesen Duckshit-Oolong, der heißt wirklich so, weil das Blatt aussieht wie Entenkacke. Ja, wie das, was Enten auf der Straße oder im Gras hinterlassen. Hat aber mit dem Geschmack natürlich überhaupt nichts zu tun. Ja. Man erschreckt sich erstmal, man denkt, Duckshit, oh, schmeckt das jetzt nach Entenkacke? Nein, schmeckt überhaupt nicht danach, sieht nur so aus. Ja, aber diese deutlich fermentierteren und gerösteten Oolongs haben einen ganz anderen Charakter als die Guanyin. Das sind zwei Welten. Das ist beides Oolong, aber es ist völlig unterschiedlich. Ja? Und was es jetzt auch noch als Spielart von grünem Tee in China und Oolong-Tees aus China gibt, sind aromatisierte Oolongs oder Grüntees, zum Beispiel mit Jasmin oder Osmanthus. Und diese Art der Aromatisierung ist ganz anders, als wenn jetzt man bei Teegschwendner oder in irgendeinem Supermarkt einen aromatisierten Tee, der mit Chemikalien besprüht worden ist, trinkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch nie erlebt, dass der Tee auch nur ansatzweise so schmeckt, wie er riecht, wenn man an dem Tee aus der Packung riecht. Ja, das ist noch krasser als bei Pfeifentabak, die Aromatisierung. Das ist wirklich nur der Geruch. Und auch in der Tasse riecht, oder der Raum, wo man den Tee aufgebrüht hat, riecht dann nach diesem Aroma. Aber geschmacklich ist es überhaupt kein bisschen wiederzufinden. Das ist aber anders bei diesen Jasmin- oder Osmanthus-aromatisierten Oolongs oder Grüntees, weil da werden wirklich Jasminblüten oder Osmanthusblüten zusammen mit dem Grüntee gelagert. Und dadurch geben diese Blüten ihr Aroma an den Tee ab. Und das schmeckt man dann wirklich auch. Also es schmeckt wirklich anders. Und ein guter Osmanthus-Oolong kann sehr, sehr, sehr lecker sein. Sowohl im Geruch als auch im Geschmack. Ja, das ist also auch noch eine Spielart von besonders Oolong. Aber auch bei Grüntee, Jasmin-Grüntee gibt es ja auch. Also das gibt es sowohl beim Oolong als auch beim Grüntee. Ja, also das zu diesen beiden Sachen, Oolong und Grüntee. Und dann gibt es eben vor allem die fermentierten Tees. Und die fermentierten Tees sind geläufig als weithin bekannt als Schwarztees. Ja? Da ist aus China zum Beispiel der Qimun oder der schwarze Tee aus Yunnan zu nennen. Sehr, sehr lecker, sehr malzig, sehr körperreich, sehr intensiv. Und dann gibt es natürlich auch noch Tee, und jetzt kommen wir aus den Ländern China und Japan weg, aus Nepal oder Indien. Ja? Darjeeling-Tees. Darjeeling wird als Schwarztee bezeichnet. Ja, der Tee ist, wenn man ihn trocken anschaut, tatsächlich schwarz oder dunkelbraun, aber im Aufguss ist er doch eher hellgelb. Ja, und überhaupt nicht schwarz, Darjeeling. Und Darjeeling hat so eine gewisse Spritzigkeit, das erinnert schon fast an Zitrone, und eine ganz intensive Holzigkeit. Und kann sehr, sehr lecker sein, kann aber auch richtig bitter und widerlich sein. Kommt sehr auf die Qualität an. Und diese Abkürzungen kann man sich im Einzelnen angucken. Die längste Abkürzung für ein Darjeeling ist zum Beispiel SFTG-FOP. Super feines Tippy Golden Flowery Orange Pekko. Ne? Also man nimmt nur die obersten Spitzen vom Tee und fermentiert den und hat dann den typischen Darjeeling-Geschmack. Es gibt aber auch Assam-Tees. Und Assam-Tees wiederum finde ich pur genossen sehr gewöhnungsbedürftig, weil sie sehr adstringierend, sehr tanninhaltig sind und sehr intensiv, aromatisch, fast ein bisschen too much, zu viel Geschmack sein können. Es gibt aber eine Spielart von Assam-Tees und übrigens auch Ceylon-Tees, die sich wieder ganz anders darstellen, und das ist der Ostfriesentee. Und der Ostfriesentee ist, finde ich, eine eigene Disziplin. Also wer schon mal Ostfriesentee in der klassischen Art und Weise, wie die Ostfriesen ihn trinken, getrunken hat, der wird sagen, das ist auch eine ganz tolle Art, Tee zu konsumieren. Aber den konsumiert man eben typischerweise so, dass man einen Kluntje in die Tasse legt, den heißen Tee drüber schüttet, dann knackt das so, weil der Kluntje anfängt zu zerspringen durch die Hitze. Und dann schüttet man Sahne mit einem hohen Fettgehalt ganz langsam und vorsichtig in die Tasse, und dann bildet so kleine Wölkchen. Und dann hat man letztlich drei Phasen. Das ist die oberste, man rührt ihn nicht um. Und dann hat man ganz oben das vor allem sahnehaltige Teegenussaroma. Und darunter kommt so mehr der Tee zum Vorschein. Und ganz am Ende schmeckt es halt einfach richtig doll süß nach Kandiszucker. Ja? Also Ostfriesentee, ganz eigene Art der Zubereitung und auf jeden Fall ein Blick wert. Ja? Und das, dafür nimmt man eben so diese dunklen, starken, kräftigen Assam-Tees her, ja. Gut, das vielleicht so als Überbegriff für Schwarztees in Anführungsstrichen. Das ist also ein sehr, sehr breites Feld. Und jetzt kommen wir noch zu einer Kategorie Tee, die so facettenreich ist, dass man eigentlich einen eigenen YouTube-Kanal oder einen eigenen Blog oder einen eigenen Podcast zu machen könnte. Das sind die Pu-RTs. Pu-R gibt es einmal als Sheng-Pu-R und einmal als Shu-Pu-R. Der Sheng-Pu-R ist letztlich grün, fermentiert aber langsam, gepresst in Kuchen vor sich hin, sodass der reift. Der wird also vom Charakter her über die Zeit eher besser als schlechter. Man kann den gut lagern über viele, viele Jahre. Es gibt teilweise sehr teure Pu-RTs, Sheng-Pu-Rs, die über 40 Jahre gelagert wurden, die dann schon richtig fermentiert sind, ja, also auch braun aussehen schon als trockenes Produkt. Und Pu-RTee enthält sehr, sehr viel Koffein. Ja, und aber auch sehr viele Bitterstoffe. Deswegen ist Pu-RTee aus meiner Sicht nicht unbedingt gut für einen Einstieg gedacht. Also bevor man Pu-R probiert, erstmal andere Tees ausprobieren, die eingängiger, leichter zu nehmen sind als Pu-R. Pu-R ist sehr, sehr bitter, vor allem Sheng-Pu-R. Ja, und da muss man sich an diese Bitterkeit, muss man sich erstmal so ein bisschen rantasten. Das kann sein, dass man das gar nicht mag, wenn man jetzt mit Pu-R anfängt, sagt man vielleicht, oh Gott, nie wieder. Das ist ja furchtbar, ja. Also Pu-R eher was für, in Anführungsstrichen, fortgeschrittene oder erfahrenere Teetrinker. Vor allem Sheng-Pu-R. Shu-Pu-R ist fermentierter Pu-R-Tee. Und das habe ich schon mal gesagt, da muss man sehr vorsichtig sein. Wenn man einen Shu-Pu-R niedriger Qualität trinkt, schmeckt der so widerlich, dass es einem das Teetrinken für immer abgewöhnen kann. Ja? Also der hat so ein Fisch Aroma, wenn er schlecht gemacht ist. Und zwar nicht die gute Art von Fischaroma, sondern eher so ein vergammelter Fisch. Ja? Es gibt sehr gute Shu-Pu-Rs, die schmecken ganz anders. Die schmecken, wenn man so den ersten Aufguss wegschüttet, so ein bisschen was Fischiges haben die alle, dann schmeckt der so in Richtung Dattel, Rosinen, Pflaume, Dörrobstmäßig. Und das kann auch sehr, sehr lecker sein. Aber da muss man, wie gesagt, den richtigen erwischen, den richtigen Pu-RTee erwischen. Ja, und dann gibt es noch andere, seltenere Aufbereitungsformen von Tee, wie zum Beispiel gelben Tee. Also das wird gelber Tee genannt. Das ist so leicht anfermentierter grüner Tee, aber der hat in der Praxis kaum Relevanz, ist sehr selten und schmeckt auch, finde ich, nicht besonders herausstechend. Das ist irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch, nicht Ganzes, nichts Halbes. Das ist, also ich, von gelbem Tee werde ich euch nichts erzählen. Das ist nicht mein Favorite sozusagen. Jetzt ist es aber so, viele Teekanäle auf YouTube oder Blogs beschreiben erstmal die verschiedenen Arten von Tee und bleiben dabei. Also zum Beispiel, wie schmeckt Lung Ching, Drachenbrunnentee? Ich finde es aber interessant, genauso wie man beim Tabak gucken kann, wie schmecken unterschiedliche Virginias von unterschiedlichen Herstellern, kann man auch da schauen, wie schmeckt denn der Lung Ching von dem Hersteller oder wie schmeckt der Lung Ching von dem anderen und wo kommt er her und wie alt ist er, ja. Das finde ich interessanter, als nur zu gucken, wie schmecken die verschiedenen Überbegriffe, die verschiedenen Kategorien von Tee. Das ist ja erstmal nur eine Einsortierung von einem Tee. Ja, und dann noch zu gucken, wie schmeckt dieser Tee dann von verschiedenen Herstellern, aus verschiedenen Ursprungsländern und verschiedenen Regionen. Das finde ich dann interessant. Ich habe noch einen Tee, das will ich noch hinzufügen, ausgelassen. Das ist auch noch was ganz Besonderes. Das ist der Gushu Pu-R. Gushu bedeutet, dass der Tee an einem Baum gewachsen ist, der schon über 300 Jahre alt ist. Und Gushu Pu-R, das ist in der Regel Sheng Pu-R, hat einen besonderen Charakter, der ist sehr mineralisch. Also der schmeckt sehr in Richtung metallisch salzig. Ist auch eher was für Fortgeschrittene, kann aber sehr, sehr interessant sein. Und vor allem hat Gushu Pu-R, Ich habe noch eine Spielart des Tees vergessen, komme ich gleich zu. Gushu Pu-R und Matcha haben eine Eigenschaft, die andere Tees eher nicht haben. Außer dem Tee, den ich noch nicht erwähnt habe, dem weißen Tee, wenn er geaged ist, also wenn er lange gelagert ist, der kann ein sogenanntes Tea Drunk hervorrufen, also Tee betrunken. Es gibt sogar ein chinesisches Wort dafür, das nennt sich Shasui. Ja, das ist erstmal im Wesentlichen ein Zustand, der erreicht wird durch ein Übermaß an Koffein. Also man hat dieses flatterige, zittrige, aufgeputschte, ja. Aber da sind auch bestimmte Stoffe drin, die so ganz leichte psychedelische Wirkungen haben, also die das Denken so ein kleines bisschen verändern. und so ein bisschen lightheaded machen. Ja, so ein bisschen giggelig. Also so dazu geneigt, so über alle Kleinigkeiten zu lachen. Ja, über alle möglichen Kleinigkeiten und kleine Witze, Ewigkeiten zu lachen. Und das hat man eben vor allem bei dem Gushu Pu'er oder bei gealtertem Weißtee, geagedem Weißtee. Und das ist nämlich auch die Kategorie, die ich noch nicht genannt habe, der weiße Tee. Warum heißt der eigentlich weiß? Naja, weil die Blätter sehr behaart sind und dadurch so silbrig aussehen. Deswegen nennt er sich weiß. Er ist im Aufguss eher braun, also gelb bis braun. Und erinnert sehr an fermentierten Tee. Also es geht sehr in die Richtung von Schwarztee, aber weniger bitter. Schwarztee wieder als, ne, in Anführungsstrichen. Weniger bitter und etwas blumiger. Und da gibt es auch wieder verschiedene Sorten von. Da gibt es dann zum Beispiel den Bai Mudan, der ist sehr bekannt. Oder den White Peony. Ne? Also da gibt es wieder verschiedene unterschiedliche Sorten von weißem Tee. Und weißer Tee wird halt auch ganz gern mal so wie Pu'er in Kuchen gepresst. In so Fladen, in so runden Fladen präsentiert. Die halt sehr, sehr, sehr gut altern. Also die eher besser werden, wenn sie älter werden. Ja, und dann habe ich euch im Prinzip alles über die verschiedenen Kategorien von Tees erzählt. Was ich wichtig finde. Und die Zubereitung, da wollen wir nochmal drauf zurückkommen. Also, man kann Tee auf verschiedene Arten und Weisen zubereiten. Die in den westlichen Ländern, Amerika, Europa, bekannteste Methode der Zubereitung ist, man nimmt irgendwie einen Liter Wasser, macht eine bestimmte Menge Tee da rein, lässt es 2 bis 3 Minuten ziehen, gießt es ab und trinkt es dann. Wenn man einmal Tee so getrunken habe, wie ich es euch gleich sage, dann will man das nicht mehr. Weil, finde ich zumindest, weil dann der Tee eigentlich wie Wasser mit ein bisschen Teegeschmack schmeckt und nicht wirklich nach Tee. Das ist so ähnlich, wie wenn man immer verwässerten Filterkaffee getrunken hat, der so dünn ist, dass man die Tasse am Boden noch durchscheinen sieht, ja, also so richtig wässriger Filterkaffee und man trinkt dann mal einen richtig gut gemachten italienischen Espresso. Dann will ich immer viel lieber diesen italienischen Espresso als dieses wässrige Zeug. Und eine Ausnahme ist der Ostfriesentee, weil der so stark ist, so massig, so massiv in seinem Aroma, dass es auch, wenn er so zubereitet ist, völlig in Ordnung ist, den so zu trinken. Und Ostfriesentee wäre auch in dieser Gongfu-Methode überhaupt nicht gut zuzubereiten. Und dieses Gongfu-Cha, also die chinesische Teezeremonie bedeutet, dass man eine kleinere Menge Wasser nimmt, zum Beispiel 100 Milliliter oder 120 Milliliter, was halt so ein kleiner Gaiwan, wie ihr auch heute auf dem Titelbild sehen könnt, fast mit sehr viel Tee, verhältnismäßig viel Tee, ne? Also 5 bis 7,5 Gramm etwa auf 100 Milliliter kann man sich immer so als Richtwert nehmen. Muss man natürlich selber ausprobieren, was einem gut schmeckt. Da ist es übrigens auch so, bei der Zubereitung, ne? Wenn ihr einen Tee kauft auf irgendeiner Internetseite oder in irgendeinem Teeladen, dann kriegt ihr meistens eine sehr genaue Beschreibung dazu, wie ihr diesen Tee zuzubereiten habt. Zum Beispiel, wenn man jetzt auch für Gongfu-Zubereitung kriegt man dann, man soll davon 6 Gramm nehmen, 100 Milliliter Wasser mit 80 Grad und soll das beim ersten Mal 15 Sekunden ziehen lassen, beim zweiten Mal 20 und dann immer 5 Sekunden mehr. Zum Beispiel kriegt man sowas gesagt. Aber mein Tipp ist, probiert das aus, was für euch gut funktioniert. Denn letztlich geht es darum, so wie beim Pfeifrauchen auch, dass ihr den maximal möglichen Genuss aus dem Tee herausholt. Und das ist bei jedem unterschiedlich. Der eine mag den Tee wirklich massiv, stark und wie so ein Espresso aus Tee für Tee, ne? Also ein Teepresso sozusagen, ja? Schöne Wortschöpfung. Und normalerweise ist es ja so, dass man diese Teezeremonie auch nicht alleine macht. Das heißt, man nimmt zum Beispiel 7 bis 8 Gramm von dem Tee, gießt den auf und hat dann 100 Milliliter und die verteilt man nochmal auf 2 Personen und das macht man dann 10, 15 Mal immer mit derselben Charge an Tee, immer mit derselben Teeprobe sozusagen, mit demselben Tee. Nicht dem gleichen, sondern demselben Tee. Und ich mache das zum Beispiel so, dass ich oft den ersten Aufguss bei allen möglichen Tees ein bisschen länger mache, weil wenn der Tee ganz trocken ist, es ein bisschen dauert, bis das Wasser in die Teeblätter eingezogen ist. Und es gibt auch die Möglichkeit, den Tee zu waschen und das Waschen ist eigentlich bei einigermaßen qualitativen Tee nicht nötig im Sinne von Abwaschen von den Blättern, also dass man irgendwie Dreck abwäscht, sondern es ist eher dafür da, dass man den Tee aufweckt, sagt man auch, dass man den erstmal benetzt und dass die Blätter sich erstmal entfalten können. Das kann man machen, wenn man den Tee wäscht, macht man einen Aufguss, lässt ihn überhaupt nicht ziehen und gießt es sofort ab. Der große Nachteil dabei ist, dass Koffein im Tee sehr gut wasserlöslich ist und als allererstes herausgelöst wird. Das heißt, der erste Aufguss ist immer der stärkste vom Koffeingehalt her. Und mir liegt was an dem Koffein in dem Tee. Ich möchte das gerne haben. Ich schätze sehr die anregende Wirkung von Tee. Wenn ich den wasche, geht mir schon mal ein guter Teil, ich weiß nicht wie viel Prozent, vielleicht 30, 40 Prozent vom Koffein einfach verloren. Ja, weil ich einfach das rausgewaschen habe mit diesem ersten Aufguss. Deswegen vermeide ich dieses Waschen. Ich lasse den lieber einfach beim ersten Mal 15 Sekunden länger ziehen, weil solange 15 bis 20 Sekunden dauert es, bis der Tee so ein bisschen vom Wasser durchzogen ist. Ja, deswegen, wenn ich zum Beispiel Sencha aufgieße, da macht man üblicherweise nicht ganz so viele Aufgüsse von, dann mache ich den ersten Aufguss so 30 bis 45 Sekunden, je nach Tee. Den zweiten dann aber sehr kurz, 10 bis 15 Sekunden und den dritten wieder so 30 Sekunden. Dann 45, dann 60, vielleicht nochmal einen mit 2 bis 5 Minuten ziehen lassen. Dann ist es meistens auch schon gut bei dem Grüntee, ja, bei Sencha zum Beispiel, japanischem Grüntee. Chinesische Grüntee, da kann man ein paar mehr Aufgüsse machen. Aber am meisten Aufgüsse kann man mit Oolong und mit Pu'er Spitzenreiter machen. Also ein Pu'er-Tee kann man gut 20 Mal aufgießen, der schmeckt auch beim 20. Mal noch interessant. Ja, ein Sencha im 20. Aufguss ist, glaube ich, nur noch Wasser und wenn es schlecht läuft, ein bisschen bitteres Wasser. Ne? Also das macht keinen Sinn mehr. Also da einfach rumprobieren, ausprobieren, was euch am besten schmeckt und die Ziehzeit einfach anpassen und das muss man auch nicht immer mit der Uhr machen. Ja, also man muss sich auf die Uhr gucken und genau 15 Sekunden ziehen lassen. Man kann das so ein bisschen nach Gefühl machen, vielleicht so ein bisschen mitzählen und wenn man dann den dritten Aufguss gemacht hat und man merkt, oh, jetzt lässt er so ein bisschen in der Geschmacksintensität nach, kann man ja auch beim vierten Mal statt einer Minute schon 2 Minuten ziehen lassen, weil man so antizipiert, der nächste Aufguss wird ein bisschen schwächer, lasse ich ein bisschen länger ziehen. Also einfach da ein bisschen freier und ungezwungen damit umgehen, als alles so nach Vorschrift zu machen, finde ich. Kann ich euch sehr raten. Genau, also die Zubereitungsart und wie ihr das jetzt zubereitet, wie ihr dieses Gong Fu macht, das ist auch nochmal ganz unterschiedlich möglich. Ihr könnt zum Beispiel hergehen, könnt einen ganz normalen Teefilter nehmen, es gibt ja so Papierteefilter mit so Haltern, könnt den Tee da reinmachen, könnt ihn aufgießen, könnt den Teebeutel daneben hängen, irgendwo lagern und immer wieder denselben Teebeutel, selbst hergestellten Teebeutel benutzen. Ne, und damit mehrere Aufgüsse machen. Ihr könnt aber auch einen Gaiwan benutzen, das ist so eine chinesische henkellose Tasse mit Deckel, wie ihr auf dem Titelbild seht. Da könnt ihr einfach die Blätter reinmachen und den Tee mit heißem Wasser übergießen und dann den Deckel so halten, dass nur so ein kleiner Schlitz auf der einen Seite übrig bleibt und das Abgießen habt ihr dann gleichzeitig so ein bisschen gefiltert. Ein paar kleine Blätter kommen immer mit rein, macht aber nichts. Tee kann man wunderbar auch mitessen, mitschlucken, mittrinken. Ist gar kein Problem. Sieht man ja an Matcha. Ne? Also das ist eine Möglichkeit mit einem Gaiwan oder es gibt so Automaten, so Geräte, wo man eine obere Kammer hat, die Filter enthält, wo man Tee reinmacht, dann mit heißem Wasser aufgießt und dann so einen Knopf drückt und nach einer bestimmten Zeit fließt dann einfach der Tee von der oberen in die untere Kammer und kann serviert werden. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entscheidend ist bei Gong Fu mehr Tee, weniger Wasser. Ja, intensiverer Geschmack. Man hat natürlich auch kleinere Mengen. Es ist nicht gerade was zum Durstlöschen. Aber der Vorteil ist, man hat immer frischen Tee. Ne, wenn ihr jetzt zum Beispiel 1 Liter Tee aufgießt, ihr könnt ihn in den Thermoskanne machen, ihr könnt ihn auch nicht in den Thermoskanne machen, ihr könnt ihn auf Stöfchen stellen, ihr werdet immer merken, die letzte Tasse schmeckt viel schlechter als die erste. Und das ist bei den vielen Aufgüssen anders, weil man immer frisch zubereiteten Tee hat. Deswegen plädiere ich sehr für die Gong Fu Braumethode bei Tees, egal welche Art. Übrigens, ich trinke auch Darjeeling auf diese Art und Weise. Dadurch wird der Darjeeling weniger bitter und vollmundiger, intensiver. Und so zubereiteter Tee hat auch den Effekt, dass man, wenn man davon einen Schluck trinkt, der Geschmack noch gut 5 Minuten einfach im Mund bleibt und in der Nase bleibt. Ja, das hat man bei so wässrigem, aufgegossenen, nach Western Brew Method hergestellten Tee überhaupt nicht. Den trinkt man und ist er weg. Ganz einfach. Deswegen, das ist die Teezubereitungsart. Und jetzt nochmal zur Qualität von Tees. Wenn ihr euch mit Tee beschäftigen wollt, tut euch einen Gefallen und kauft ihn nicht im Supermarkt. Zum Beispiel, viele Leute, die ich kenne, die sagen, dass ihnen Grüntee überhaupt nicht schmeckt. Dass sie Grüntee ganz eklig finden und dass sie ihn den gar nicht mögen. Denn die frage ich dann mal, ja, was hast du denn für einen getrunken? Ja, habe ich im Supermarkt Gunpowder, China Gunpowder habe ich getrunken. Sag ich, ja, kein Wunder, dass der nicht schmeckt, weil der schmeckt fischig, metallisch und widerlich. Ja, der schmeckt mir auch nicht. Und wenn Grüntee fischig schmeckt, ist schon mal was nicht in Ordnung. Der darf nicht nach Fisch schmecken. Der muss frisch schmecken, ja. Der muss eben nach Tee schmecken und nach sonst nichts. Und im Supermarkt kriegt man zwar billigen Tee, aber von der Qualität her sehr schlechten Tee. Und Teebeutel, ich sage jetzt nicht, dass man nicht auch Tee aus Teebeuteln trinken kann, ist alles möglich. Aber ihr müsst euch im Klaren sein, dass das, was in den Teebeuteln ist, das Abfallprodukt von der Teeherstellung ist. Das ist der Staub, der Dreck, der übrig bleibt, wenn Tee auf vernünftige Art und Weise hergestellt wird. Das wird in Teebeutel verpackt. Das ist letztlich Müllverwertung. Damit wird Geld gemacht. Das schmeckt auch ganz gut. Ja, es ist immer noch Tee. Aber es sind Welten zwischen Teebeuteltee und vernünftigem Tee. Das heißt nicht, ne, es muss nicht unbedingt loser Tee sein. Zum Beispiel Teegeschwendner und andere Firmen bieten Tee auch in vernünftiger Art und Weise in so einzeln zubereiteten Päckchen mit so pyramidenförmigen Teebeuteln an. Das geht auch ganz gut, das kann man auch gut trinken. Aber das ist eben nicht der typische Teebeuteltee. Teebeuteltee ist Fennings und Dust, Staub aus der Teeherstellung. Abfall. Ja. Ja, und wo kann man Tee kaufen? Also da habe ich die Erfahrung gemacht, sucht euch mal im Internet durch. Aus meiner Erfahrung, ein gutes Qualitätskriterium ist immer, wenn die Seite ausschließlich Tee verkauft und nicht Tee neben anderen Produkten verkauft. Ist meine persönliche Erfahrung. Das heißt jetzt nicht, dass jede Internetseite, die außer Tee noch was anderes bietet, schlechten Tee verkauft. Aber meine Erfahrung ist, ein echtes Teehaus, also ein Vertreiber, ein Händler, der auf Tee spezialisiert ist, bietet normalerweise höhere Qualität an als ein, ja, irgendwie Wellnessladen, der zusätzlich auch noch Tee verkauft. Ja, und Vorsicht immer mit solchen blumigen Beschreibungen, also sowas wie, wenn der Tee so einen englischen Namen hat oder einen deutschen Namen. Und auf jeden Fall Finger weg von aromatisiertem Tee. Also mit Aromen besprenkelter, chemisch aromatisierter Tee, das ist nichts Gutes. Das macht keinen Spaß. Egal ob grün oder schwarz oder wie auch immer man das nennen will, das macht keinen Spaß. Auch nicht Oolong, der so aromatisiert ist. Ist nicht. Davon werde ich euch auch nie erzählen. Ne? Ich werde euch nie irgendwelche aromatisierten Tees präsentieren. Ja, also Qualität, drauf achten, aber es gibt auch so ähnlich wie bei fast allem so eine Sollbruchstelle, so einen Knick in der Kurve, wo dann mehr Geld nicht unbedingt höhere Qualität bedeutet. Ne? Das ist so ähnlich wie beim Rotwein. Man merkt schon meistens einen Unterschied, ob man einen Rotwein für 2 Euro aus dem Supermarkt, aus dem Regal geholt hat oder ob man aus einem Weinladen eine Flasche für 10 bis 15 Euro geholt hat. Aber die Flasche, die 100 Euro kostet, der schmeckt man die 100 Euro nicht unbedingt ab. Und das ist beim Tee genauso, ja. Also ein Tee, wo 100 Gramm 2 Euro kosten, das ist was anderes als ein Tee, wo 50 Gramm 20 Euro kosten oder 30. Aber alles darüber hinaus wird dann eher dekadent und nicht mehr wirklich sinnvoll. Und jetzt kommen wir zu dem Tee, den ich euch heute vorstellen will. Dieser Tee heißt Dongfang Mairan. Und kommt aus Korea. Den hat mir ein Arbeitskollege mitgebracht, der an diesen Tee günstig herangekommen ist. Dongfang Mairan heißt so etwas wie die Schönheit aus dem Osten, die Schönheit aus dem Orient. Und da könnt ihr schon dran erkennen, die Leute, die sich ein bisschen mit Tee auskennen, werden das schon mal irgendwie gehört haben. Oriental Beauty wird er normalerweise genannt. Ja, das ist die wörtliche Übersetzung von Dongfang Mairan, kann man sagen. Und dieser Tee ist ein Oolong-Tee, also das sind Blätter von etwas weiter unten am Strauch, die anfermentiert sind, aber auf eine ganz besondere Art und Weise. Denn die Tees werden am Teestrauch von Insekten, zum Beispiel Heuschrecken, angeknabbert und fangen am Strauch noch an, leicht zu fermentieren und zu oxidieren. Das heißt, Der Oolong-Tee kriegt etwas mehr von dem Charakter eines Schwarztees, eines fermentierten Tees. Das heißt, es geht so in Richtung eines Darjeeling, gemischt mit der blumigen Spritzigkeit eines Oolong-Tees. Und diesen Tee kriegt man in Deutschland zu horrenden Preisen. Also ich habe zum Teil Oolong-Tees Oriental Beauty gesehen, 20 Gramm 50 Euro. Das ist natürlich ein echter Hammer. Ne? Also 20 Gramm ist wirklich nicht viel. Das reicht vielleicht für 3 Liter. 3 Liter 50 Euro, da kann man nicht mehr von einigermaßen günstig reden. Weil normalerweise ist Tee, auch wenn er teuer ist, immer noch ein günstiges Getränk. Zum Teil auch immer noch günstiger als Kaffee und als andere Getränke, die man so im Supermarkt kaufen kann. Was weiß ich, nehmen wir mal zum Beispiel Bier, ja, kostet in der Regel mehr als Tee. Aber dieser Tee ist schon sehr, sehr, sehr teuer. Und das würde ich dann auch nicht machen. Das finde ich, das kann man vielleicht einmal zum Ausprobieren machen, so wie man sich vielleicht einmal einen Jamaica Blue Mountain als Kaffee holt, wo irgendwie 50 Gramm oder 250 Gramm gleich 50 Euro kosten. Also Oriental Beauty hatte ich das Glück, geschenkt zu bekommen von einem Arbeitskollegen. Vielen Dank nochmal, falls du das jemals hörst, Jovon. Dieser Tee ist wirklich was ganz Besonderes, denn er ist unheimlich mild, überhaupt kein bisschen bitter, hat aber die spritzige Holzigkeit von einem Schwarztee. Also, und muss man noch dazu sagen, die Aufgüsse entwickeln sich. Der erste Aufguss ist ganz anders als jetzt der 10. Aufguss und den kann man immer noch gut trinken, den 10. Ja? Der Tee hat vor allem florale Noten. Ja? Der riecht und schmeckt ein bisschen in Richtung Blumen. Und frischem grünem Holz, ja, und vielleicht so eine ganz leichte, aber überhaupt nicht aufdringliche bittere Note. Und wenn ihr irgendwann mal die Chance habt, an Oriental Beauty zu kommen, erstmal schaut nach, ob es wirklich ein Insect Bite Tee ist, also ob er wirklich von Insekten angeknabbert wird, denn nur eigentlich dann verdient er eigentlich nur den Namen Oriental Beauty. Es gibt ihn zum Beispiel auch bei Mayleaf zu kaufen. Ja, Mayleaf habe ich ja schon oft verlinkt, die Seite, weil ich sie einfach ganz toll finde und ich kenne ja auch den Don, der diesen YouTube-Kanal macht, persönlich. Vielleicht gelingt es mir ja irgendwann mal ein Interview mit ihm zu machen, das wäre natürlich toll für den Podcast, aber ist eigentlich, also ist erschöpfend, der Kanal. Also da gibt es so viele Videos auf Mayleaf, könnt ihr mal auf YouTube gucken, M-E-I, ich sag's nochmal dazu, Leaf wie Blatt, ne? Mayleaf wird es gesprochen. Ich war schon mal in dem Laden in London und habe mit Don einen Tee getrunken im Hinterzimmer. Das war ein Erlebnis, werde ich nie vergessen. Das war eine tolle Unterhaltung und es war ein ganz, ganz besonderer Tee. Er hat mir damals einen Kimun serviert aus China, wo jedes einzelne Blatt handgerollt ist. Also das war schon ordentlich. War aber ein fermentierter, also ein dunkler, schwarzer Tee. Oriental Beauty, ein ganz besonderer, blumiger, süffiger, runder, aromatischer, überhaupt kein bisschen bitterer, toller, anfermentierter Tee. Also wenn ihr mal die Finger an einen richtigen Oriental Beauty bekommt, greift zu und lasst es euch schmecken. Kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Es gibt jetzt nicht so viele Sorten davon, dass ich jetzt verschiedene Arten vergleichen könnte, aber der Oriental Beauty von Mayleaf ist auch sehr, 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 sehr gut, den es da gibt. Könnt ihr ja mal auf der Seite schauen. Das hier ist halt einer aus Asien direkt praktisch original. Ne, ich habe das in so einer Dose bekommen, so einer länglichen, großen Dose, die nochmal extra so einen luftdichten Verschluss hat und mit koreanischen Schriftzeichen drauf. Also ganz, ganz toller Tee. Ist auch ein guter Einsteiger-Tee tatsächlich, weil er eben immer noch so ein bisschen typisch nach Tee schmeckt, was man, also die meisten Leute verbinden ja mit Tee den Geschmack von schwarzem Tee oder von Darjeeling oder von Assam, ja, und es geht so ein bisschen in die Richtung, aber er ist eben wesentlich milder und leichter zugänglich und weniger bitter als diese schwarzen Tees. Ja, das war meine Einstiegsfolge zum Thema Tee. Es gibt noch sehr, sehr, sehr viel zum Thema Tee zu erzählen und es gibt ja auch noch viele Folgen, wo ich das tun kann, deswegen mache ich für heute an der Stelle erstmal Schluss. Und jetzt kommt gleich noch was ganz anderes, es geht noch um einen Comic, den ich gelesen habe. Das kommt im dritten Teil des heutigen Podcasts. Bis gleich. So, ich wollte euch von einem Comic erzählen, den ich eigentlich immer sehr geliebt habe und wo das gerade ins Gegenteil umschlägt. Kennt ihr vielleicht zufällig Black Hammer? Der Autor ist Jeff Lemire, ein von mir eigentlich sehr geschätzter, sehr guter Comic-Autor, der zum Beispiel auch Sweet Tooth geschrieben hat. Ja, Sweet Tooth als Comic kennen wahrscheinlich die wenigsten von euch, als Film oder als Serie auf Netflix kennen es wahrscheinlich viele. Die soll ja sehr gut sein. Ich möchte die nicht gucken, weil ich das als Comic in Erinnerung behalten möchte. Weil ich den Comic so gut fand, dass ich denke, das lässt sich nicht mehr toppen durch irgendeine andere Aufbereitung. Und jetzt habe ich Black Hammer eine ganze Zeit lang fast schon als Fan gelesen. Black Hammer ist eigentlich eine total gute Idee. Und zwar ist das die Geschichte von ein paar Superhelden, die bei einem Kampf gegen einen, ja, Bösewicht, ja, also einen Eindringling, der die ganze Welt vernichten will, auf einen fremden Planeten, Fragezeichen, andere, in eine andere Dimension, Fragezeichen, auf ein anderes Stück Land teleportiert werden, wo sie auf einer Farm leben müssen, in Anführungsstrichen, weil es da einfach nichts zu bekämpfen gibt. Das ist eine ganz kleine Blase, eine kleine Welt, wo es nur eine friedliche Farm gibt mit friedlichen Leuten, wo Superhelden keine Aufgabe haben. Und dann ist eben Black Hammer die Geschichte davon, was machen jetzt Superhelden mit ihren Superkräften, ja, in einer völlig friedlichen und harmlosen, natürlichen, ja, unaufregenden Welt. Was machen die da? Ja, wie verbringen die ihre Zeit? Und dann haben die so ganz normale Alltagsprobleme und es geht eigentlich darum, dass sie so über alte Zeiten nachdenken. Da gibt es dann immer mal so Rückblenden und dann unterhalten sie sich und dann entstehen Beziehungen zwischen denen. Und das ist also eigentlich eine total tolle Idee und man kommt da so richtig rein und gewinnt diese einzelnen Helden auch sehr lieb. Also man taucht so ein in deren Charaktere, in ihre Ecken und Kanten und es macht einfach Riesenspaß zu lesen, sodass ich ein richtiger Fan geworden bin davon. Und die ersten beiden Bände, Black Hammer 1 und 2, sind einfach genial. Und Band 3 und 4 waren auch noch richtig gut. Ja, da geht die Geschichte dann weiter. Und dann wäre aus meiner Sicht ein guter Punkt gewesen zu sagen, das war's. Wir lassen es dabei. Es ist eine schöne Superheldengeschichte, die jetzt abgeschlossen ist und es ist zu Ende. Aber was die Autoren, der Verlag gemacht haben, war, das weiter auszuschlachten. Also erstmal kamen eine ganze Menge Spin-offs. Also zu jedem einzelnen Charakter kamen einzelne Geschichten. Ja, habe ich mir geholt. Fand ich dann auch noch ganz interessant. Aber ja, das hat nicht mehr die Faszination ausgelöst, die Black Hammer, das originale Black Hammer ausgelöst hat, bis auf ein Band, eine Ausnahme. Das war ein sehr guter, alle anderen waren so, naja, hat man jetzt halt auch gelesen. Und jetzt kam Band 5 von Black Hammer. Das spielt dann irgendwie viele Jahre später, die nächste Generation von Superhelden. Und da habe ich schon gedacht, das ist jetzt irgendwie wie so eine typische Fortsetzung. Ne? Es ist nicht mehr so gut, wie es war. Es hat noch so ein bisschen was von dem Flair, aber nur noch ein Abklatsch. Es ist nicht mehr wirklich gut. Und jetzt kamen noch Black Hammer Visions. Und das sind noch Geschichten aus diesem Universum, die mit der Hauptgeschichte nur am Rande was zu tun haben. Ja, und jetzt habe ich den zweiten Band von diesen Visions gelesen, zweiten Band. Und ich fand es richtig schlecht. Ich fand, das ist jetzt einfach unnötig. Und das ist so ein Effekt, den ich bei solchen Sachen oft sehe, dass es eine Geschichte gibt, die eigentlich gut wäre, wenn man sie abschließen würde, die aber, weil sie ja viele Fans hat, die richtig gut fanden, ausgeschlachtet werden soll. Da soll noch mehr Geld mitgemacht werden. Also wird irgendwas noch sich aus den Fingern gezogen, was irgendwas mit dieser Geschichte zu tun hat und aufgewärmt, breitgetreten, bis man irgendwann die Nase so voll hat, dass man sagt, okay, ich beende das Abo, ich steige aus. Ja? Jetzt ist aber, das hinterlässt, wenn man so ein bisschen sammelt, auch so ein schales Gefühl. Also man hat die Reihe jetzt nicht vollständig, sondern man hat halt irgendwo aufgehört. Und ja, weiß, viele von den Geschichten, die es jetzt noch dazu gibt, hat man nicht gelesen. Man will sie einerseits nicht lesen, weil es keinen Spaß macht. Andererseits hätte ich sie gerne, damit ich sie vollständig habe, schon da. Also es hinterlässt wieder, wie typisch bei so vielen Reihen, so ein schales Gefühl. Und ich hätte es besser gefunden, wenn spätestens nach Band 4 Schluss gewesen wäre und es einfach rund gemacht worden wäre und fertig. Ein paar von den Spin-offs hätte man noch machen können, aber bitte auch nicht so übertrieben und zu jedem einzelnen Charakter ein langer oder mehrere Spin-offs. Das muss nun wirklich nicht sein. Und ja, ich finde, das ist nicht nur da so, sondern bei vielen Dingen, wo heute Content kreiert wird. Es wird auf Biegen und Brechen weiter Content kreiert, es wird auf Biegen und Brechen weitergemacht, nur weil die Hörer was oder die Zuschauer was Neues sehen oder hören wollen. Ob das dann noch gute Qualität hat, spielt eigentlich keine Rolle mehr. Und irgendwann steigen die Leute aus. So, jetzt aber nochmal zur positiven Seite. Wenn ihr Black Hammer noch nicht kennt und normalerweise keinen Zugang zu Comics habt, dann kann ich euch sehr empfehlen, die Bände 1 bis 4, und zwar nur von der Hauptgeschichte von Black Hammer von Jeff Lemire, euch mal anzuschauen. Da werdet ihr sicher viel Spaß mit haben. Aber ganz ehrlich, bleibt einfach bei diesen Vieren. Und das war's. Unter Umständen, wenn euch das schon zu viel ist, nur die ersten beiden Bände. Und alles ist in Ordnung. Ja? Irgendwo, natürlich ist es dann kein rundes Ende und es ist nicht wirklich ganz abgeschlossen, aber ihr habt den Kern der Geschichte dann schon erfasst. Ihr habt die 80%, wo, oder die 20% der Werke, die es gibt, wo 80% des Inhalts drinstecken, gelesen nach dem Pareto-Prinzip und könnt praktisch das Buch zumachen, die Klappe zumachen, den Koffer zumachen, die Schublade zumachen, was auch immer, und sagen, okay, das war eine schöne Erfahrung und mehr brauche ich nicht. Ja, ich habe gedacht, ich erzähle auch hier und da mal wieder was von was ich lese. Ich erzähle ja immer auch mal über Bücher, die ich lese, aber ich lese halt auch immer mal ganz gerne Comics, und deswegen dachte ich, ich erzähle euch mal von Black Hammer. Und dass ich das eigentlich sehr gut finde, dass es nur jetzt halt völlig aus den Fugen geraten ist und eigentlich überhaupt keinen Spaß mehr macht, die neueren Sachen davon zu lesen. Das war jetzt mal ein bisschen kritischer als sonst so zu den Sachen, die ich so konsumiere, aber das war mir auch mal ein Herzensanliegen, das mal loszuwerden. Also Sachen, die gut sind, einfach mal abschließen, stehen lassen und gut sein lassen. Gut sein lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil alles, was dazu kommt, macht es schlechter. So. Und damit wären wir am Ende der heutigen Folge, deutlich länger als sonst, angekommen. Und ich wünsche euch, wie immer, so oft wie möglich den perfekten Smoke und natürlich alles das, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet. Bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Macht's gut. Ciao.